Hallo und herzlich willkommen in unserem Familiennest, dem Elternpodcast, in dem wir gemeinsam mit euch in Liebe wachsen möchten. Mein Name ist Barbara.
Und ich bin Patricia.
Schön, dass ihr da seid.
Hallo, liebe Barbara.
Hallo, Patricia.
Wir befinden uns mittlerweile Anfang November. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Und auch der Schulstart liegt schon wieder gefühlt ewig zurück. Wir sind wieder mittendrin, nur diese Herbstferien, warte, da haben wir jetzt wieder ein Reizwort von mir persönlich, Ferien schon wieder, haben uns jetzt ein bisschen rausgebracht. Vielen Dank an die Person, die der Meinung war, Herbstferien sind eine gute Idee. Nein, ist es nicht. Gut, weiter im Text.
Also für Mütter, für Kinder schon, das finde ich, ich finde die Ferien schon wichtig, ich mag Ferien. Aber für Eltern natürlich eine Herausforderung, ganz klar. Wir haben übrigens dieses Jahr im Kindergarten 3 Wochen Weihnachtsferien.
Wow.
Mhm.
Auch spannend. Gedacht.
Ja, spannend, oder? Eine Challenge.
Wobei, also ich bin ganz bei dir, Ferien sind wichtig und du merkst auch, dass sie zu Weihnachten wirklich Ferien brauchen, dass die Semesterferien, dass der Jahresstart für sie herausfordernd ist und sie dann Ferien brauchen und auch Sommerferien, wenn auch in gekürzter Fassung, voll wichtig. Aber die Herbstferien sind, also ich bin auch im Gespräch mit den LehrerInnen bei uns in der Schule und da ist der Tonus auch, wir haben keine Freude mit diesen Herbstferien, weil die Kinder sind gerade erst angekommen und jetzt reißen wir sie natürlich wieder raus und nach den Herbstferien fangen wir wieder von vorne an. Mhm. Und ich muss auch sagen, Emilia war gerade wieder am Ankommen, am Akzeptieren, dass das der Rhythmus ist und die Herbstferien haben sie total rausgerissen und es ist jetzt viel schwerer für sie, als wenn es einfach durchgegangen wäre oder einfach nur irgendwo ein zusätzlicher Tag, weißt du, eine verkürzte Woche. Aber diese Woche, das ist nicht klug, liebe Leute. Ich hoffe, es wird gehört. Okay, gut. Aber da sind wir schon mittendrin. Schule, Ferien. Mit der Schule geht ja auch eines mit einher oder in den meisten Fällen, nämlich Hausaufgaben machen, lernen, für Tests und Schularbeiten vorbereiten. Und das ist in vielen Familien ein sehr heißes Thema, auch ein so heißes Thema, dass es mitunter verzweifelte Eltern, eskalierende Kinder und ein konfliktbehaftetes Familienleben thematisch in meine Praxis hinein schwebt sozusagen. Und ich muss auch ehrlich zugeben, Hausaufgaben, das war etwas, was ich mir auch mit meinem Kind so gar nicht vorstellen konnte auf Basis unserer Dynamik. Und eines der ausschlaggebendsten Gründe, weshalb ich mich oder wir uns für eine Schule entschieden haben, wo es keine Hausaufgaben gibt. Müsst ihr Hausaufgaben machen, Barbara? Also müsst ihr?
Ja.
Muss deine Tochter? Oh Gott.
Sind wir doch genau schon beim Thema, oder?
Absolut.
Wir sind genau beim Thema. Jein, eigentlich geht es in eine Ganztagesschule und ja auch in so eine reformpädagogische Klasse und sie haben eigentlich keine Hausübungen. Jedoch sind sie scheinbar in den letzten Jahren draufgekommen, dass die Kinder sich dann ein bisschen schwer tun beim Übergang in die weiterführende Schule, wenn sie so gar keine Hausaufgaben gewohnt sind. Und daher haben sie jetzt eingeführt, dass sie am Freitag eine Mini-Mini-Hausübung mitgeben bis Dienstag, also absichtlich nicht übers Wochenende, sondern eben bis Dienstag. Und es ist wirklich eine Mini-Übung, also es sind vielleicht 5 Minuten. Es geht wirklich eher darum, dass die Kinder lernen, sich zu organisieren, lernen, mit Hausübungen umzugehen, dass sie quasi jetzt 4 Jahre Zeit haben, um zu lernen, Hausübungen zu machen und auch zu lernen, wie teile ich es mir ein, mache ich es gleich am Freitag, wenn ich heimkomme, damit ich es weg habe oder mache ich es am Dienstag in der Früh oder mache ich es gar nicht, wie geht es mir dann, wenn ich es gar nicht mache. Also sie haben bei uns auch, wir haben zum Glück so wahnsinnig tolle Lehrerinnen, die haben explizit beim Elternabend gesagt, wir sollen ja nicht streiten, wir sollen ja in keinen Kampf gehen. Sie regeln sich das mit den Kindern, wenn sie die Hausübungen nicht haben, dann sprechen sie mit den Kindern. Also genauso soll es eigentlich sein. Es geht wirklich um diese Eigenverantwortung eher und um diese Organisation. Ich muss aber schon auch sagen, dass bei uns auch gerade so die ersten Wochen, meine Ältere hat jetzt begonnen in der Schule im September und die ersten Wochen, die waren schon, also diese Hausübung war schon irgendwie mühsam, die am Wochenende so über sich schweben zu haben. Jetzt haben wir uns alle ein bisschen eingegroovt und ich habe es auch gut geschafft, dass ich es wirklich locker sehe und mir denke, ja, wenn sie es nicht macht, dann ist es gut. Sie hat ja jetzt genau diese Zeit, um diese Erfahrung zu machen, auch es nicht zu tun, was dann passiert. Aber ich bin ja eine sehr angepasste Person. Ich habe mir schon in den ersten Wochen auch schwer getan und habe schon gesagt, du kannst ja nicht die Hausübung nicht haben und so. Aber natürlich kommt dann eh die Selbstreflexion und ich habe dann jetzt eigentlich ziemlich locker gelassen und es ist wirklich auch kein Thema. Sie macht es oft am Freitag oder irgendwann am Wochenende. Wir schauen eh oft irgendwann die Hausübungen, also wir schauen das durch, was sie so gemacht haben die Woche. Sie hat so einen Wochenplan. Und im Zuge dessen machen wir dann diese eine Übung. Und es ist eigentlich zum Glück entspannt, weil ich weiß, da bin ich sehr bei dir. Ich weiß auch, für meine Tochter wäre das, also das wäre für sie extremst schwierig, Hausübungen zu machen, auf die sie keine Lust hat, wenn das auch eine gewisse Menge hat, sich dann hinzusetzen, das zu tun, obwohl sie gerade was anderes tun möchte. Also das wäre sicher extremst mühsam bei uns. Und so geht es ja auch ganz, ganz vielen da draußen, auch viele Freundinnen, mit denen ich spreche oder Klientinnen, die in der Beratung sind, die das genauso erzählen, dass es einfach super mühsam ist. Die Kinder sind einfach schon den ganzen Tag in der Schule und die Konzentrationsfähigkeit ist aufgebraucht, die Anpassungsleistung sinkt und dann soll man irgendwie Hausübungen mit ihnen machen. Also ich bin da auch sehr dankbar, dass wir das wirklich in so diesem Mini-Rahmen haben. Der reicht schon.
Das ist, denke ich, jetzt ein wichtiger Punkt, den wir gleich vorausschießen dürfen, damit nicht schon vorab abgedreht wird. Wir beide haben uns ja, oder wir und die Papas jeweils von unseren Kindern, haben uns ja bewusst dafür entschieden, so einen Weg zu gehen, aus Überzeugung. Aber das Regulärsystem tickt da oftmals anders und wir wollen auch da hinschauen. Also wir wollen schon in gewisser Weise kritisch drauf schauen, auch mit unserer Praxiserfahrungsbrille, dieses Thema Hausaufgaben und Lernen beleuchten, um das nicht unter den Tisch zu kehren, dass da ein Entwicklungsbedarf breitgesellschaftlich oder auch systemisch notwendig wäre unserer Meinung nach. Auf der anderen Seite geht es aber darum, auch lösungsorientiert hinzuschauen und auch die positiven Seiten aufzuzeigen, beziehungsweise auch eben darüber zu sprechen, welche Möglichkeiten gibt es denn dann, Hausaufgaben und Lernen sinnvoll und vor allem konfliktarm zu begleiten.
Genau.
Ich möchte kurz anknüpfen noch da, wo du sagst, dieses langsame Heranführen. Das ist bei uns auch so, beziehungsweise es ist bei uns, bei meinem Kind auch so, beziehungsweise es ist, ich bin so verbunden mit diesem
Ja.
System. Ich fühle mich so zugehörig.
Nein, aber ich finde das wichtig, auch was du sagst, weil es ist an uns. Ich habe das auch immer belächelt. Also belächelt klingt jetzt so gemein, jetzt ohne Wertung drinnen. Ja, ich fand es immer lustig, wenn jemand gesagt hat, so, wir haben Schularbeit oder so. Und es ist ja auch ein Zeichen dafür, wie sehr wir damit identifiziert sind. Und gleichzeitig verstehe ich das voll, weil ich sage auch, wir müssen noch Hausübung machen oder wir müssen noch das und das für die Schule machen. Weil es fühlt sich irgendwie an wie ein Wir oder wir als Familie, als System, wir müssen da jetzt irgendwie an einem Wochenende diese Hausübung noch unterkriegen oder die Verbesserungen machen. Das haben wir auch, Verbesserungen machen müssen. Auch übers Wochenende. Also es fühlt sich irgendwie an wie ein Wir. Ich verstehe das schon.
Dennoch dürfen wir das kritisch beleuchten, weil ich denke, dass dieses Wir den Kindern oft dann auch die Eigenverantwortung nimmt oder auch auf
Absolut.
etwas Dynamisches hindeutet, was ja irgendwie mitschwingt sozusagen. Meine Tochter sollte quasi dann etwas zu Hause machen, wenn sie ihre Arbeitspläne in der Schule nicht schafft. Und das ist schon gang und gäbe, dass quasi die Schule ist dafür da, um diese Aufgaben zu machen und zu lernen. Aber wenn es aus irgendeinem Grund, also nur herumblödeln oder so, nicht klappt oder es gewisse Defizite gibt, dann ist es keine Bestrafung, sondern einfach ein, du brauchst da mehr und deswegen wird dann mit zu Hause kooperiert. Das hatten wir jetzt seltener, weil sie das relativ schnell verstanden hat. Wenn ich in der Schule meine Aufgaben erledige, dann brauche ich da nichts mit nach Hause nehmen. Was aber auch dazu führt, dass sie intrinsisch motiviert zu Hause Schule spielt, Rechnungen aufschreibt, Liedtexte verfasst und schreibt, freiwillig Geschichten aufschreibt. Und da bin ich sehr entspannt auch. Mitunter macht es mich nervös, dass sie super gut liest und gerne liest, aber das zu Hause nie tut. Aber auch da findet halt einfach ein Austausch statt im Sinn von, braucht es ein Augenmerk oder ist eh alles in Ordnung? Also viel der Hausaufgaben oder des Lernens im Regulärsystem setzt ja da an, etwas quasi proaktiv zu verhindern, was noch gar nicht eingetreten ist. Also sprich, Defiziten vorzubeugen, die vielleicht gar nicht kommen würden, wenn die Kinder einfach frei lernen und entwickeln dürfen, also autonom lernen dürfen auch. Und das ist oft dann schade und das stellen die Kinder oft auch in Frage, mit gutem Grund, den Sinn auch zu hinterfragen, weshalb soll ich da jetzt etwas üben, was ich eigentlich eh schon kann. Oder sie sind müde auch. Also es ist oft auch in der Beratung erlebe ich das, dass die Kinder mit gutem Grund auch sagen, jetzt war eh schon so lang Schule und für so kleine Häschen sind 4 Stunden Schule echt viel und dann gibt es zu Hause noch was zu tun. Also dieses, wenn wir, also nein, wir zwar nicht, aber die viele andere Menschen, wenn die aus der Arbeit kommen, dann war es das auch mit der Arbeit. Geht es zwar zu Hause weiter. Geht es zwar zu Hause weiter, aber grundsätzlich bleibt die Arbeit ja auch in der Arbeit. Und für viele Kinder geht die Schule einfach mit nach Hause. Und es muss dann weiter geübt werden und gelernt werden und es geht weiter. Und es ist ihnen oft einfach wirklich auch zu viel. Und ich habe auch so den Eindruck, dass das, was wir gerade hier produzieren für die Kinder und vor allem für die Jugendlichen dann, dass der Workload einfach zu viel ist. Die Jugendlichen brechen teilweise wirklich darunter zusammen, eh schon 38,5 Stunden Schule zu haben oder 39 Stunden und dann kommen sie nach Hause. Es ist jetzt dann schon dunkel und dann müssen sie noch lernen und Hausaufgaben machen. Das ist einfach too much und ich verstehe, dass sie dann so den absoluten Willen verlieren, da irgendwie noch weiter zu lernen. Es geht die Freude ihnen einfach verloren, wenn es zu viel ist.
Ja, das ist bei uns ja genauso, wie du sagst. Ja, uns geht ja auch die Freude verloren, wenn was zu viel wird. Mhm. Ich fand das jetzt auch in den Ferien so arg. Wir haben so viele Menschen erzählt, dass ihre Kinder Hausübungen über die Ferien bekommen haben. Das dürfte scheinbar normal sein. Und ich habe mir nur gedacht, also was jetzt? Also ich meine, wollen wir jetzt Ferien, wo die Kinder sich entspannen sollen? Machen wir jetzt diese Herbstferien, damit sie dazwischen eine Entspannungspause haben? Oder sollen sie eh weiter was für die Schule tun? Weil ich finde das so schwierig, dass ich dann auch einen Entspannungszustand einstellen kann. Ich erlebe das ja teilweise schon mit dieser Mini-Übung übers Wochenende, aber trotzdem ist es etwas, was irgendwie was präsent ist, was da ist. Wo man irgendwie noch so in so einer kleinen Hab-Acht-Stellung ist, weil man weiß, man muss das noch tun. Also es fehlt irgendwie so dieser Raum, wo man wirklich sagt, so jetzt ist mal wirklich eine Woche gar nichts. Und ich denke mir, genau dafür sollten ja die Ferien da sein, dass man sich entspannt und dass man nicht noch 5 Bücher lesen muss, ich übertreibe jetzt, und das halbe Mathebuch machen muss und die Vokabeln noch lernen muss. Ich meine, das ist ja dann quasi Homeschooling. Da können wir gleich sagen, wir machen eine Woche Homeschooling. Also ich finde das gerade über die Ferien und wenn man nur eine Woche hat, ich verstehe es vielleicht noch eher über die Weihnachtsferien, wenn länger Zeit ist oder dass man was zu lesen mitgibt, aber es ist wirklich, und das war teilweise schon in der ersten Klasse, dass es Hausübungen über die Ferien gibt und ich denke mir so, wozu?
Die Eltern kommen damit ja auch in eine Doppelrolle, die extrem unangenehm ist für das ganze Familiensystem. Es ist klar, dass es da dann Konflikte gibt, dass Eltern angespannt sind, weil sie das Gefühl haben, performen zu müssen, die Kinder da anleiten müssen. Die Kinder akzeptieren ihre Eltern aber oft in der Rolle der Lehrerin, des Lehrers auch nicht, verständlicherweise. Also das heißt, das ist dann so ein Systemübergriff. In gewisser Weise auch, der eben zu diesen Konflikten führt. Und in mancherlei schulischen Kontexten ist es ja auch tatsächlich so, dass die Aufgabenstellungen mehr nach Beschäftigungstherapie für die Eltern anmuten als wie für die Kinder. Also wenn ein Kind in der ersten oder zweiten Klasse ein Referat vorbereiten soll, wo es 10 Minuten frei spricht, dann stellt sich schon die Frage der Sinnhaftigkeit, weil das ist jetzt nichts, was ein Kind in dem Alter alleine bewältigen kann. Das heißt, ich habe dann als Familie ein schönes Projekt, aber im Endeffekt ist das Kind dann auch wieder darauf angewiesen, dass ich als Eltern tue. Und wenn wir schon bei der Sinnhaftigkeit sind von Hausaufgaben oder Lernen, dann geht es ja darum, etwas zu wiederholen, was ich schon kann. Also sprich, eine Kompetenzerfahrung auch zu machen. Motiviert zu sein, weil ich vielleicht auch der Mama oder dem Papa zu Hause zeigen kann oder der Oma, dem Opa, schau her, was ich schon kann, was ich heute gelernt habe. Wenn ich dann darauf angewiesen bin, dass Mama oder Papa mir da was erklären, die selber aber wieder überfordert sind, habe ich Stress und Frustration vorprogrammiert und es bringt keinem was. Genauso ist es mit solchen Aufgaben, da Referate zu erstellen, wo dann Mama oder Papa eigentlich für mich tun müssen, das ist frustrierend und das hat einfach keinen Sinn und keinen Wert und ich finde, das darf auch hinterfragt werden. Weil wenn wir schon sagen, Hausaufgaben sind dem System immanent oder Lernen, weil es eben regelmäßige Tests und Schularbeiten gibt, dann ist es aber auch wichtig, dass es tatsächlich eine Sinnhaftigkeit gibt. Und die stellen wir jetzt einfach auch mal in Frage in manchen Situationen.
Genau. Und was der, also ich denke doch immer an die Chancengleichheit und denke mir, das ist auch so unfair auf dieser Ebene, weil nicht alle Kinder haben Eltern zu Hause, die sich so zugewandt mit den Kindern beschäftigen können, wollen, wie auch immer, die das Wissen haben, die die Ressourcen haben, die die Fähigkeiten haben, da jetzt ein Waldprojekt vorzubereiten oder was auch immer zu tun. Und also auch aus dem Sinn finde ich es nicht gut.
Ja, absolut. Fassen wir vielleicht nochmal zusammen. Wenn wir schon sagen, Hausaufgaben haben natürlich auch Sinnhaftigkeit, für was ist es denn gut? Also ja, zur Vertiefung und zur Wiederholung, aber das heißt, dass eigentlich nur Hausaufgaben Sinn machen, die das Kind selbstständig schon bewältigen kann und leicht bewältigen kann. Also das heißt, wenn die Sechserreihe sitzt, zum Beispiel oder Malreihen generell sitzen, dann kann ich relativ schnell und mit wenig Frustration da in eine Wiederholung kommen. Und ja, vielleicht auch noch Fehler machen unter Anführungszeichen, um Dinge zu lernen. Aber es sollte etwas sein, wo jedes Kind auch die Kompetenz dafür hat. Und das ist das, was eben dann so frustrierend ist. Dann geht es um die Selbstständigkeit. Das heißt, es ist absolut sinnvoll, wenn das Dinge sind, die mein Kind selbstständig bewältigen kann und dann diese Wirksamkeitserfahrungen auch macht, auch diese Erfahrungen macht, die den Wert steigern, die stolz machen. Es darf etwas sein, was auch vorbereitet. Also gerade Hausaufgaben haben ja den Sinn, dass ich dadurch eigentlich alles wiederhole und lerne, was ich dann für zum Beispiel Tests oder Schularbeiten brauche. Wäre ja auch sinnvoll, ne, wenn das dann nicht noch zusätzlich zu tun wäre.
Ja, stimmt.
Und sie dienen natürlich auch zu sehen, wo hat dieses Kind noch Entwicklungsmöglichkeit oder Entwicklungsbedarf, was sitzt gut, was sitzt nicht gut. Das heißt auch diese Dynamik, wenn Eltern so mit involviert sind und immer schauen, dass die Hausaufgaben fehlerfrei dann mit in die Schule gebracht werden, ist ja nicht sinnhaft in dem Sinne, dass es ja auch darum geht, dass Lehrer oder Lehrerin dadurch einfach auch sehen, wie arbeitet das Kind, wenn es alleine arbeitet. Das heißt, insofern denke ich, kommt da uns als Eltern auch eine spannende Brille zu, einfach auch im Gespräch mit LehrerInnen, gerade in der Volksschule, auch eben Dinge zu hinterfragen, im positivsten Sinne, nämlich worum geht es da, worauf sollen wir achten? Was ist quasi die Intention mit den Hausaufgaben? Was möchte entsprechend der Lehrer oder Lehrerin da einfach auch sehen und wie tun wir da miteinander? Weil ich glaube, dass wenn diese Gespräche vorab geführt werden, schon bei Schulstart, viel Stress rausgenommen werden kann, sodass diese ungesunden Dynamiken gar nicht so erst entstehen. Und selbst wenn es schon am Laufen ist, kann ich jederzeit ein Gespräch suchen, das habe ich schon oft begleitet oder oft auch gesehen in der Beratungspraxis, was das für einen Unterschied macht, wenn Eltern das Gespräch suchen und sagen, es ist furchtbar. So läuft das bei uns zu Hause, wie Dummer. Und so viele PädagogInnen sind ja heute auch auf einem ganz anderen Level, als wir das vielleicht noch erlebt haben. Insofern kommt da viel auch von Elternseite, dass wir glauben, performen zu müssen. Aber die LehrerInnen sehen das oftmals gar nicht so und haben da ganz andere Ansätze, worum es ihnen geht. Deswegen redet's miteinander. Da habe ich so oft schon eine Auflösung der Problematik erlebt, indem LehrerInnen dann eben genau das gesagt haben, wie du auch geschildert hast. Lasst die Kinder tun. Wenn es da ist, ist da. Wenn nicht, dann nicht. Nicht großartig ausbessern, dann sehen wir auch, wo es steht. Aber da gibt es halt ein Zusatzproblem, das wie ein Damoklesschwert über allem schwebt. Und diese Zusatzproblematik heißt Noten. Aber das ist wieder ein anderes Thema, ne?
Stimmt, ja. Ja, weil alles ineinander greift. Und weil es ja leicht gesagt ist, zu sagen, ja, haltet euch zurück quasi und lasst sie machen. Aber wenn es dann darum geht, hat mein Kind eine Chance, aufs Gymnasium zu kommen oder eine andere Schulform. Also bei uns brauchen sie lauter Einser, damit sie da irgendwie die Chance haben, auf ein Gymnasium zu kommen. Und dann wird noch gezittert. Weil hier
Wirklich?
einfach, ja, wirklich. Also das ist einfach ein gewisser Druck, der da auf dem System ist. Aber ich finde das sehr schön, den Gedanken, auch den du gesagt hast, zum Beispiel nochmal unterstreichen, dieses ins Gespräch gehen. Was denkt ihr euch dabei? Was wollt ihr? Und die allermeisten, ich habe das auch schon so oft erlebt in der Praxis, dass dann die LehrerInnen sowieso sagen, nein, also um Gottes Willen bitte kein Streit, kein Konflikt, dann nehmen wir es jetzt einmal, nehmen wir mal den Druck raus, weil das ist ja wirklich das, was es zu vermeiden gibt und was auch niemandem etwas bringt. genauso wie bei den Fehlern, was du sagst, ne? Das, also ob sie sagen, nein, wir wollen eigentlich gern wissen, wo das Kind steht und das ist uns wichtig und lasst lieber das Kind selber machen. Oder ich empfinde schon derzeit so mit meiner älteren Tochter, ich finde, das ist eine schöne Verbindungszeit, die wir zwei haben, in unserem Fall jetzt und auch mit dieser geringen Hausübung, die wir haben, dass ich einfach das sehr schön finde, noch einmal mit ihr das ein bisschen zu begleiten, mir anzuschauen, was hat sie gemacht. Ich kann ihr noch einmal was erklären, wenn sie irgendwo ein bisschen ansteht, aber natürlich, sie ist in der ersten Klasse, also das hört dann irgendwann auf, spätestens beim Handy dividieren, das kann ich zum Beispiel gar nicht mehr. Da hat es dann, also das ist ganz klar, das ist jetzt in der ersten Klasse. Ja. Ich finde das irgendwie schön, mit ihr noch einmal den Buchstaben durchzugehen oder zu schauen, was sie geschrieben hat oder ihr auch noch mal 1:1 mit ihr was durchgehen zu können, weil ich einfach weiß, dass sie das auch in der Schule nicht so können. Dass sie immer die 1:1-Betreuung haben und da lernt sie auch viel frei. Das ist ja auch dort die Lernform, dass sie ganz viel frei lernen und finde es dann irgendwie schön, das noch einmal so mit ihr zu begleiten. Und das darf dort auch gelebt werden und so ist es auch gedacht. Und das ist einfach, finde ich, sehr wertvoll, das einmal abzugleichen. Was sind so meine Erwartungen? Wie kann ich das für uns auch irgendwie zu einer wertvollen Zeit machen, zu einer schönen Zeit machen, vielleicht sogar in manchen Fällen, ist ganz klar, ich möchte es nicht romantisieren. Und aber eben auch in Abgleich mit der Pädagogin, mit dem Pädagogen, was ist da erwartet, was erwartet ihr euch, was soll dabei rauskommen, um sich vielleicht auch positiv überraschen zu lassen.
Absolut. Und ich habe mir zu Beginn schon noch schwer getan mit dieser regulären Brille, wirklich nichts mitzubekommen. Wo steht es gerade, ja, wie wird gelernt und. Aber ich genieße es momentan sehr, weil jetzt einfach auch die Entwicklungsschritte gut sichtbar sind, dass ich von der einen Woche bis 3 Wochen später, bis sie halt wieder zu Hause was schreibt, sehe, wie verändert sich das Schriftbild und. Also genau, das ist dieses so Entwicklungsvertrauen dürfen wir auch haben und ich glaube, da passiert viel am Anfang. Die ersten 2 Jahre, da wachsen sie erst hinein, da machen sie oft noch nicht die großen Entwicklungsschritte. Auch die Rechtschreibung, das braucht bitte alles Zeit, das geht noch nicht ab der ersten, zweiten Klasse. Also insofern, glaube ich, wird da viel schon demotiviert, da dürfen wir uns sehr zurücknehmen, weil es einen Unterschied auch macht, natürlich dann, wie wird gelernt in einer Volksschule und wie wird dann in Mittelschule, Gymnasium, also in der Unterstufe gelernt und danach sind wir dann sowieso oft schon draußen oder im besten Fall draußen. Das heißt, das darf einfach auch als Verselbstständigungsprozess betrachtet werden. Und insofern, ja, der aber jederzeit starten kann. Also auch wenn man jetzt schon so mittendrin ist und so dieses Gefühl hat, oh Gott, jetzt ist mein Kind 12 und es braucht mich da immer noch so viel, können wir auch hinschauen, wie tun wir es jetzt? Weil im Endeffekt geht es ja auch darum, dass wir, wenn das quasi das System ist, in dem sie sich bewegen, mit diesen Regelungen, also sprich, es gibt Hausaufgaben und es gibt Testschularbeiten, dann geht es ja auch darum, das Kind zu unterstützen, sich an ein bestehendes System anpassen zu können, weil diese Akzeptanz oder diese Anpassung bringt ja auch Frieden. Es ist ja sonst auch nur für das Kind ein regelrechter Kampf, wenn ich als Elternteil der Meinung bin, dass das alles ein Murks und mein Kind aber trotzdem da drinnen bestehen muss. Also es ist wichtig, wenn euer Kind in einem System drinnen ist, wo es das gibt, ihr dürft solidarisch sein, wir dürfen auch der Meinung sein, dass das vielleicht zu viel ist oder nicht notwendig ist, weil sonst verkaufen wir dem Kind ja auch etwas, woran wir selbst nicht glauben. Aber dennoch ist es wichtig zu sagen, und es ist einfach so. Und es gibt auch positive Seiten daran. Und wir schauen, wie wir damit am besten umgehen, weil sonst tut sich's noch schwerer.
Genau. Und es ist ja auch eine Leistung, eine Fähigkeit, etwas tun zu können, auf was ich jetzt gerade keine Lust habe. Das ist ja auch etwas, was sich erst von der Gehirnentwicklung erst so im Schulalter entwickelt. Also auch hier dürfen sie einfach hineinwachsen und sich entwickeln. Aber das ist auch eine gute Leistung im Sinne von, ich kann mich anpassen, ich kann das tun, was von mir gefordert wird, ich kann mich organisieren, ich kann für mich Möglichkeiten, Strategien finden, um mich zu motivieren selber. Also das sind ja auch alles in unserer Gesellschaft, so wie sie nun mal ist, ganz, ganz wichtige Skills.
Ja, das ist zum Beispiel bei uns ganz spannend. Meine Tochter kann das in der Schule offenbar sehr gut. Also zu akzeptieren, dass ja auch jemand anderer mal vorgibt, sie nicht immer alles nur entscheiden kann. Also ist zwar schon auch gewisse Dinge frei wählbar, aber wenn jetzt Mathe dran ist, ist halt jetzt Mathe dran. Und dann gibt es wieder Zeiträume, da dürfen sie aussuchen, ob jetzt das oder das. Und da kann sie es und da kann sie sich organisieren. Das geht mit mir zum Beispiel gar nicht. Da stelle ich mir manchmal schon noch die Frage, würde es gehen, wenn wir Hausaufgaben machen müssten? Und verwerfe es dann gleich. Also in unserem Fall nein, würde es nicht. Das wäre ein Kampf und furchtbar, ja.
Das ist auch komplett normal und das ist ja auch natürlich und gut so, oder? Wir sind, das hat ja einen Sinn, warum wir nicht die Pädagoginnen unserer Kinder sind, sondern wir sind die Eltern und wir sind in dieser Elternrolle und das ist ja genau das, was du schilderst, wo es so schwierig wird, wenn es so verschwimmt und wir in so einer Rolle sind, wo wir sie zu was bringen sollen und dann gehen sie aber dann in Widerstand, auch weil sie sich schon den ganzen Tag in der Schule angepasst haben und bei uns sind sie am bindungssichersten im Optimalfall und können da auch voll raushängen lassen, ihre Anti-Haltung und dass sie alles blöd finden und so. Und das ist genau das, wo es eben schwierig wird, weil eigentlich wäre es schön, ihnen Verständnis entgegenbringen zu dürfen, zu sagen, ich verstehe, das war urviel, ich verstehe, es ist blöd. Und das ist eben oft dann so schwierig, wenn wir so uns auch selber so verantwortlich fühlen für das, dass sie ihre Hausübungen machen, was ja gar nicht sein muss. Es ist ja unseres.
Genau.
Müssen wir noch einmal klar trennen. Ne? Unser Gefühl, wir sind verantwortlich, ist unseres. Und da spielt ja auch viel unsere eigene Anpassung eine Rolle. So wie es bei mir war in den ersten Wochen, wo ich so das Gefühl hatte, das kann jetzt nicht mein Kind in den ersten Wochen schon keine Hausübung bringen. Aber das ist unseres. Das sind unsere Anteile, die wir da haben. Und da dürfen wir auch mit uns in eine Entwicklung gehen, weil ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Je älter sie werden, je pubertärer sie werden, umso schwieriger wird das einfach, da sie zu führen, sie zu leiten. Das ist dann auch gar nicht mehr unser Job. Und je früher wir lernen, da auch loszulassen, unseres von ihrem zu trennen, uns abzugrenzen, zu wissen, was ist nur unser Anspruch und was, also ich glaube, je früher wir damit anfangen, je früher wir damit üben, umso gewappneter sind wir dann auch für die spätere Zeit.
Eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, jetzt gerade in der letzten Zeit, weil ich es bei mir auch beobachtet habe, ich arbeite viel effektiver mit meinem Tablet zum Beispiel im Kaffeehaus als wie zu Hause und merke immer mehr, zu Hause ist einfach zu Hause. Da ist loslassen, nichts tun, entspannen, also theoretisch, wir sind Mamas, also dann praktisch nicht ganz, aber theoretisch. Wenn ich alleine zu Hause bin, wäre.
Aber so. Das Bild, was du gezeichnet hast, war wunderschön. Ich komme nach Hause, ich lasse alles fallen, ich lege mich aufs Sofa.
Oh, schön, bleib mal einen Moment da drinnen.
Na gut.
Aber ich stelle mir die Frage, ob das nicht für unsere Kinder auch so ist, was wiederum auch die Frage aufwirft, welche Räume müssen wir gestalten, damit Lernen und Hausaufgabe gut möglich ist. Vielleicht ist der Schreibtisch im Zimmer der absolut falsche Platz, vielleicht ist auch der Familientisch der falsche Platz. Vielleicht bräuchten wir tatsächlich eher dann Möglichkeiten, Nischen, wo das machbar ist. Oder ich höre auch von meinen Klientinnen Dinge wie, wenn sie unterwegs sind und mit dem einen Kind lernen oder Hausaufgabe machen, während das andere zum Beispiel, was ich nicht, Logopädie hat, dann geht das viel besser als wie zu Hause. Und das könnte auch so eine Stellschraube sein, zu sagen, gut, was brauchen wir als Familie, was braucht mein Kind im Sinn der individuellen Bedürfnisorientierung, damit eben diese Aufgaben gut bewältigbar sind und womöglich ist es auch ein anderer Ort.
Ja.
Genau.
Da finde ich das Individuelle ganz wichtig, dass man wirklich individuell aufs Kind schaut. Ich weiß noch, ich war so auch im Studium, ich habe immer auf dem Bett gelernt. Also und da sagen ja auch viele, das geht gar nicht, weil das ist der Ort, wo man schläft und man schläft dann nicht gut und ich hatte damit nie Probleme. Das war mein Lieblingslernort, ich habe mich eingekuschelt, hingelegt und habe was gelernt. Also da ist, glaube ich, auch jedes Kind, jeder Lerntyp komplett unterschiedlich, aber total wichtig. Ich glaube, was du auch sagst und was da drin steckt, ist diese Flexibilität, dass wir flexibel bleiben, dass wir nicht die Vorstellung haben, das Kind muss heimkommen und am Schreibtisch sitzend voll konzentriert in einer halben Stunde die Hausübung wegmachen, damit wir dann einen schönen Nachmittag haben, sondern dass wir uns erlauben, da auch nach rechts und links zu denken, dass wir Hausübungen, also ich kenne viele Kinder, die machen Hausübungen im Stehen lieber oder auf diesen, ich glaube Hoverboard heißt, oder, wo man so kippt und wackelt oder in Bewegung oder meine Tochter malt zumindest oder macht auch so Aufgaben unfassbar gern am Boden liegend, schaut super unbequem aus. Aber die müssen oft in Bewegung sein. Das ist oft so ein veraltetes Bild, auch was wir haben, so du sitzt und lernst und Punkt. Aber das ist es ja oft nicht. Wir wissen ja heute zum Glück schon, dass manche Kinder total gut in Bewegung lernen, dass manche Kinder das viel spielerischer brauchen, anders brauchen, freier brauchen, dass Kinder auch ihr eigenes Tempo haben. Manche sind wirklich so flink und machen das in einer halben Stunde weg. Andere brauchen viel mehr Pausen. Und da ist es auch wichtig, ihnen zu lernen, auch diese Pausen zu machen. Die schauen dann einmal aus dem Fenster 10 Minuten. Und das ist für sie eine wichtige Pause. Und ich denke, wir brauchen da unbedingt diesen individuellen Blick. Also wir sind jetzt eh schon dabei zu schauen, was brauchen unsere Kinder, bedürfnisorientiert auf das Thema Hausübung drauf zu schauen. Und da finde ich, ist dieses Individuelle und flexibel sein und offen sein für ganz neue Ideen, spannende Ideen und die machen es ja dann auch wieder lebendig und lustig. Ich möchte auch nicht immer am selben Platz arbeiten. Ich brauche das auch manchmal, dass ich woanders hingehe oder meine Sachen nehme, mir meinen Block nehme und mich in den Garten setze zum Beispiel. Also
ja,
da einfach
absolut.
Flexibel zu bleiben, ja.
Die Lerntipps sind da oftmals auch noch sehr antiquiert. Also wenn, ich habe das nachgelesen, wenn du so eine Recherche machst, es steht dann oft immer noch ruhige Umgebung, ergonomisches Sitzen. Und das ist unterm Strich aber oftmals nicht das, was unsere Kinder brauchen, sondern so wie du sagst, wir müssen uns anschauen, wann ist der beste Zeitpunkt für mein Kind individuell? Ist es tatsächlich nach der Schule oder ist es erst am Abend oder ist es irgendwo mittendrin? Wie viel Freiheit braucht mein Kind? Wie viel Struktur, um sich das auszuwählen? Ist es immer dasselbe Zeitpunkt oder funktioniert es am besten mit ganz viel Autonomie? Wie viel Pausen braucht mein Kind dazwischen auch? Sollen die Aufgaben auch aufgeteilt werden? Also Mathe gleich, Deutsch später. Also auch das habe ich schon als Lösungsmöglichkeit erlebt, um für alle Entspannung zu haben. Geh mal lieber gleich raus, solange es schön ist und wenn es dann dunkel ist, mach mal Hausaufgabe. Also wie ist es wirklich jetzt in diesem Fall am besten? Da gibt es kein richtig und falsch. So wie du sagst, dieses Liegen, das Schaukeln, das irgendwo die Hausaufgabe machen in irgendeiner Position. Manche Kinder wollen mittendrin in seinem Familienalltag, denen tut es nicht gut, dann noch einmal separiert zu sein. Andere brauchen es ganz leise. Wieder die Nächsten hören sich während der Hausaufgabe irgendeine Musik an. Also da ist es wirklich wichtig zu schauen, was braucht es. Und auch die Freude. Wie kann ich trotzdem jetzt gerade in der Volksschule als begleitender Elternteil es meinem Kind leichter machen, sodass das Ganze zumindest die Schwere verliert, wenn es denn für mein Kind Schwere hat. Es gibt ja durchaus auch Kinder, die gerne Hausaufgaben machen und da ganz stolz sind drauf. Aber gerade diejenigen, die das jetzt nicht mit Leichtigkeit verbinden und mit Muss und Zwang, wie tun wir? Ich habe mal eine Mama begleitet, die hat immer dann Stationen aufgebaut und zwischen dem einen Heft und dem nächsten Heft oder dem Heft und der Malreihenwiederholung gab es quasi eine Bewegungsstation, wo sie mehrfach einfach über den Hocker gesprungen sind und sie hat mitgemacht.
Das ist so cool. Also ich bin auf jeden Fall genau so ein Typ, weil ich werde schon motiviert, nur wenn ich dazu höre. Wenn ich mir vorstelle, ich habe da so einen Parcours und kann dazwischen was anderes machen und dann ist das, aber ich motiviere mich zum Beispiel auch ganz oft über einen Timer. Also wenn ich irgendwas tun muss, worauf ich keine Lust habe, aufräumen zum Beispiel, dann mache ich mir oft so einen 10-Minuten-Timer und schaue, wie viel ich in diesen 10 Minuten schaffe. So, und es ist dann so abwechslungsreich und dann kann ich wieder eine halbe Stunde was anderes machen. Und ich habe das zum Beispiel mal meinem Papa erzählt, dass ich das so mache und dass ich das liebe, das so nach diesem Schema zu machen, 10 Minuten das, 10 Minuten das, 10 Minuten das. Und der ist total verfallen und hat gesagt, das könnte er nie, weil er braucht einmal 10 Minuten, bis er irgendwo eintaucht und dann will er konzentriert diese Aufgabe machen, fertig machen. Mhm. Und so anhand dem merkt man ja schon, wie unterschiedlich wir sind. Und wenn du mich hingesetzt hättest und gesagt hättest, so, du machst jetzt das und dann das und dann das und in dieser einen Stunde, ich glaube, ich wäre dort als Protest ausgestiegen, da kann ich so angepasst sein, wie ich will. Das hätte mir einfach die komplette Freude genommen an dieser ganzen Schulzeit. Also da merken wir, wir sind unterschiedliche Typen, wir brauchen Unterschiedliches und es ist essentiell, genau darauf einzugehen.
Genau.
Und das rauszufinden, ja, und eben flexibel zu sein. Das spaßig zu machen. Ich komme ja aus der Existenzanalyse von meiner Ausbildung her und da sagt man, um motiviert zu sein, um wirklich motiviert zu sein, brauchen wir das Können, dass wir das Gefühl haben, wir können das. Auf das würde ich jetzt gerne noch eingehen. Mhm. Und wenn wir etwas können, dann mögen wir es ja meistens auch. Oder es ist zumindest mal eine gute Voraussetzung, auch es zu mögen. Und auch auf das Mögen können wir Einfluss nehmen. Und wenn ich etwas kann und wenn ich es mag, dann bin ich auch motiviert, das zu tun. Und natürlich, wenn ich da drin ein Wozu sehe, also wenn es für mich sinnvoll ist, wenn ich da irgendwie einen Sinn da drin erkenne. Das machen jetzt zumindest die Kinder in der Volksschule vielleicht noch nicht so, weil da einfach noch der Horizont und so weiter fehlt. Also zumindest in den ersten zwei Klassen. Wie du sagst, es ist ja manchmal auch die Frage, tatsächlich, ist das wirklich sinnvoll, was da getan wird. Und wenn wir jetzt das mögen, haben wir uns jetzt schon angeschaut. Ne? Also, dass wir versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, die das Kind angenehm findet. Dass wir versuchen, dem Kind entgegenzukommen. Wie hat denn mein Kind Spaß oder möglichst viel Spaß an dieser Hausübung? Wie kann ich das lustvoll, abwechslungsreich gestalten? Oder auch ruhig, wenn mein Kind das ruhig braucht oder mit Pausen. Also, das geht alles so auf das Mögen. Und unter dem Mögen ist aber noch die Basis des Könnens. Weil wenn das Kind das Gefühl hat, ich kann das nicht, dann kommt es, dann kann ich so viel spielen, wie ich will, dann kommt es wahrscheinlich nicht in den Zustand, es zu mögen. Weil wir alle sind so aufgebaut, wenn wir etwas nicht können, dann mögen wir das meistens auch nicht. Dann werten wir es ein bisschen ab, dann sagen wir, ist eh ein Blödsinn, mag ich eh nicht, also kann ich nicht, will ich nicht sozusagen. Also hier wäre es auch ganz wichtig, dem Kind Erfolgserlebnisse zu verschaffen, auch bei der Hausübung. Also zu versuchen, das Kind anzuerkennen für das, was es kann, begeistert zu sein, also je nach Alter natürlich, ja, neben meinen Jugendlichen brauche ich dann nicht mehr feiern, wenn er, also ihr wisst schon, wie ich meine, angepasst halt an das Alter, wobei wäre vielleicht auch lustig, im Sinne der Selbstironie, aber dass wir versuchen, auch das rauszustreichen, was ihnen gut gelingt, was sie gut können, sie motivierend zu sein, nicht daneben zu sitzen und ihnen dann alles rot anzustreichen, was sie falsch machen, sondern wirklich zu versuchen, sie aktiv zu fördern. Ja, loben kommt mir die ganze Zeit in den Wort, in den Sinn, ich mag dieses Wort nicht so gerne, aber im Prinzip ja auch dafür loben, was sie können oder das anerkennen, das sehen, was ihnen alles gelingt. Das heißt, es sollte immer auch fördernd sein, was wir tun und auch unsere Haltung, dass wir versuchen, das so zumindest, wie wir das können, ihnen dieses Können zu erhalten. Ja, dieses Gefühl von, ich kann das schaffen. Auch ich kann Hausübungen machen, ist ja auch wieder eine Kompetenz. Ich kann mir das einteilen. Also, dass wir versuchen, da wirklich zugewandt zu sein und ihnen die Erfahrung zu ermöglichen, ich mache das gut. Ich kann das. Ich kann die Hausübung machen und ich schaffe das. Also hier auch vielleicht mit Bedacht, wenn überhaupt, auf Fehler hinweisen. Ich sage meistens so, Svina, schau dir das nochmal an, ob das stimmt oder so, aber ganz also vorsichtig mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, dass es eben nicht nur Kritik wird, die ich da äußere.
Mhm, genau, und den Weg des Kindes akzeptierend, da nehmen wir ganz viel Druck raus. Manche sind halt da eher die Schnecken, andere wollen das ganz schnell erledigt haben und achten dafür nicht so aufs Schriftbild, weil ihnen das nicht wichtig ist. Und da dürfen wir gut atmen. Und das auch annehmen und akzeptieren, dass mein Kind den Weg geht, den es geht und die Rückmeldung eben dann aus der Schule bekommt. Und wenn wir Feedback geben wollen, dann eben so wie du sagst, macht es Sinn, das sehr bedacht zu wählen und zu schauen, wo baue ich da jetzt auch einen Druck auf, der eher aus mir kommt und
ja, ganz wichtig.
Gar nicht so das Kind betrifft, ja.
Ich kenne Eltern, da müssen die Kinder bei der Hausübung die ganze Zeile nochmal schreiben, wenn die nicht schön war. Mhm. Die Eltern radieren den Kindern die Zeile aus oder streichen sie dann durch. Und ich meine, es ist immer die Frage, was ist, da sind wir jetzt wieder bei dem Klärungsgespräch, was ist verlangt von der Schule tatsächlich. Ich erlebe so, dass es ganz oft Themen der Eltern sind, wir wollen es perfekt haben, wir wollen, dass es schön aussieht, wir wollen, dass unser Kind performt und sowas ist natürlich super demotivierend, wenn ich da die Zeile schreibe und dann kommt jemand, radiert mir diese Zeile weg. Ja. Und ich kann eigentlich von vorne anfangen.
Es ist hochgrenzüberschreitend auch.
Auch das,
und oftmals auch etwas, das wir so erlebt haben, das so eingegriffen wurde. Und jetzt Hand aufs Herz, bei denjenigen, die das so erlebt haben, wer von euch hat gerne Hausaufgaben gemacht? Und insofern, denke ich, dürfen wir da jetzt auch umstellen und versuchen, anders zu machen und auch, auch aufzeigen, wenn tatsächlich auch wir bemerken, dass das den Kindern einfach zu viel ist. Wir dürfen das schon auch in Frage stellen. Pädagoginnen sitzen nicht bei uns zu Hause.
Genau. Ich finde, man kann das auch rückmelden. Ja. Man kann das auch rückmelden. Das ist einfach zu viel. Das ist ja wirklich absurd, wenn ich da Jugendliche bei mir habe, was die erzählen, was die an Hausübung haben am Nachmittag.
Ja.
Und dann haben sie noch morgen sowieso Deutschschularbeit und müssen eigentlich für Deutsch lernen und parallel haben sie bis morgen dann noch die Englischhausübung und so weiter.
Ja.
Und ich finde, das sind dann schon auch Dinge, die man zumindest ansprechen kann. Ob sich dann was ändert, ist sowieso nicht in unserer Kontrolle. Ne? Aber wir können es rückmelden und die Rückmeldung ist ganz wichtig, weil oft wissen sie das auch einfach nicht. Also die Pädagoginnen wissen das nicht.
Ich denke auch, wir sind da ein bisschen verfahren. Die Brille ist nicht mehr da. Es ist kein Bewusstsein dafür da, was wir ihnen da gerade abverlangen. Und ich möchte jetzt ganz klar sagen, es ist meine Meinung und meine Beobachtung in der Praxis, vor allem in den höheren Schulen, das ist absurd, das ist zu viel. das, was die Jugendlichen da sowieso an Entwicklungsaufgabe haben, nämlich an Identitätsfindung und selbstständig werden und, ist schon sehr, sehr viel. Sie tun sich manchmal sowieso schwerer, sich zu konzentrieren, allein biologisch gesehen auf Basis der Gehirnentwicklungen. Und sie müssen tendenziell oftmals wirklich zu früh aufstehen. Auch das wüssten wir aus der aus der Wissenschaft, dass es besser wäre, hier später anzufangen oder Gleitsysteme zu machen, wie es teilweise in Deutschland jetzt schon probiert wird. Und sie machen relativ gute Erfahrungen. Dann haben sie relativ viele Stunden, oftmals ganz lange Tage mit teilweise auch wenigen Pausen. Keiner von uns Erwachsenen würde so performen. Da sollen sie sich konzentrieren und aufmerksam sein. Dann kommen sie eh schon extrem spät nach Hause, nach einem langen Tag, und haben dann noch, weiß Gott, wie viel Hausaufgaben und Dinge zum Lernen, die sie gar nicht während der Schulzeit bewältigen können, sind dann oft wirklich bis spät wach, haben nicht das Gefühl, noch irgendwie viel Leben zu haben. Mhm. Der einzige Weg nach draußen ist dann oft das Handy oder Social Media, was wir als Erwachsene dann wieder furchtbar kritisieren. Und dann müssen sie in der Früh wieder zu früh aufstehen. Das heißt, wir machen hier mit diesem Schulsystem, wie es jetzt gerade läuft, unsere Jugendlichen kaputt. Und ich finde das unverantwortlich und ich denke, dass wir das viel mehr rückmelden müssten.
Ja, absolut. Und nicht in dieselbe Kerbe schlagen, sondern wenn es irgendwie geht, wieder diese Rolle übernehmen können, dass wir zugewandt sind, dass wir sie verstehen, dass wir Verständnis haben, dass wir lockerer werden, da wo es geht, und dass wir dann nicht auch noch die sind, die noch mehr von ihnen verlangen und da eben ja sie noch, ich weiß nicht, bestrafen oder enttäuscht von ihnen sind, wenn sie das nicht hinbekommen.
Und da ist es, denke ich, ganz wichtig, dass wir umso mehr, gerade bei den älter werdenden Kindern und Jugendlichen, dann die Selbstverantwortung fördern. Also das darf von Beginn an natürlich schon sein, dass wir hinschauen, was braucht mein Kind, kann es mir selbst sagen, wie es da tut, auch von unserem Wording her zu verorten, da sind wir jetzt beim Wir, dass eigentlich, dass die, genau, die Aufgabe ist von unserem Kind und dass sie in der SchülerInnenrolle sind und nicht wir, also da dürfen wir aufpassen, nicht in diese SchülerInnenrolle zu verfallen und das ist dieses Wir einfach auch rauszustellen bei allem Verbindenden, dass klar ist, das ist deines, das ist dein Job, und gerade bei den älter werdenden ist es dann umso wichtiger, da auch gut zu schauen, wem gehört es denn und wer ist dafür denn jetzt verantwortlich. Sie dürfen jederzeit kommen, oder? Wo gibt es Möglichkeit, dass wir unterstützen? Und gerade bei Schulübergängen, wenn Schulformen auch gewechselt werden, also sprich, wenn es von der Volksschule in die Unterstufe geht oder von der Unterstufe dann in eine Oberstufe, in eine höhere Schule, wo brauchst du jetzt meine Unterstützung? Wo gibt es jetzt neue Bedingungen? Manchmal brauchen sie ja auch Unterstützung von uns im Sinn des Zeitmanagements, im Sinn der Strukturierung oder auch Tests oder Schularbeitstermine einzutragen. Ich bin da ein Fan davon, das auch wirklich am Tisch oder im Bereich der Kinder zu belassen. Sie haben es am Handy eingespeichert oder sie haben es in der Volksschule auf einem Kalender stehen, wann kommt das Lernfrühstück oder wie auch immer das dann da genannt wird, so dass es ihnen quasi vor Augen geführt wird und nicht ich habe das alles bei mir. Die Praxis ist oft, dass Eltern diese ganzen Termine nehmen, auf ihre Kalender eintragen und dann dafür zuständig sind, das Kind zu erinnern. Ja. Und das Kind hat aber gar nicht die Möglichkeit, weil wir nicht die Struktur bieten, dass es selbst in diese Verantwortlichkeit kommt. Und das ist von Beginn an extrem wichtig, weil danach brauchen wir uns nicht wundern, dass sie nicht und nicht in diese Selbstständigkeit kommen, wenn das von Anfang an quasi von uns in unseren Verantwortungsbereich genommen wurde. Natürlich haben wir dem, wenn sie noch in der Volksschule sind oder jünger sind, aber dennoch können wir das quasi schon mit diesem Blick auf Späteres oder auf die Selbstständigkeit immer mehr in ihren Bereich wandern lassen.
Ja, total wichtig. Ich mache ganz oft mit Familien, die bei mir sind, also nicht ich mache das, das sind wir wieder beim Wir, sondern ich gebe das weiter und sie machen das dann. Eine Magnettafel oder irgendetwas in der Art, wo man auch die Woche ein bisschen strukturieren kann, wo man sich wie einen Wochenplan macht und wo eben auch diese Freizeittermine reinkommen. Weil wenn ich an einem Tag nach der Schule Fußballtraining habe, also sowieso vielleicht schon Nachmittagsunterricht habe, dann noch Fußballtraining, dann heimkommt, dann erst einmal essen muss, dann ist es an dem Tag viel zu viel, jetzt auch noch zu sagen, ich lerne jetzt alle Lateinvokabeln, die ich habe und mache da meine Hausübungen. Das kann sich einfach nicht ausgehen. Und auch alleine so etwas zu sehen, ist wertvoll. Zu sehen, an dem Tag kann sich das eigentlich nicht ausgehen. Das heißt, wenn das Kind heimkommt mit Hausübungen und so weiter, dann wird das immer strukturiert auf diesem Whiteboard. Wann machst du die? Jetzt kann man mit kleinen Post-its arbeiten oder es gibt ja auch schon vorgefertigte Sachen oder mit kleinen Magnettafeln, also wie auch immer ihr das machen möchtet, mit einem Whiteboard-Stift, den man weglöschen kann, ganz egal, je nach Alter auch, ja, spielerisch oder weniger spielerisch, dass die Kinder lernen, sich ihre Woche auch ein bisschen einzuteilen, zu strukturieren, zu schauen, wann kann ich denn Hausübungen machen, wann geht es gut rein, wann kann ich, jetzt sind wir beim Thema Lernen, nicht beim Thema Hausübungen, aber wann kann ich für die Schularbeit lernen, wenn die Schularbeit am Freitag ist und ich sehe, mein Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist komplett voll, dass ich weiß, okay, vielleicht mache ich den Hauptteil schon am Montag und wiederhole dann nur mehr. Also indem wir sie da auch an die Hand nehmen, ihnen diese Skills zeigen, vorleben, weitergeben, immer mit dem Sinn, sie dazu zu befähigen, das irgendwann einmal selber für sich zu machen. Also dass wir dann im Idealfall dann irgendwann nicht mehr dastehen müssen, wenn das Kind dann in die weiterführende Schule geht und sagt, so, wie organisierst du dich jetzt? Sondern dass das Kind das wirklich für sich lernt, sich selber zu organisieren. Und das lernen sie, sie können das lernen. Das ist einfach eine Übungssache. Jedes Kind kann lernen, sich selber zu organisieren. Behaupte ich jetzt einfach ganz frei.
Ja. Mehr oder weniger. Also sehen wir ja auch bei Erwachsenen. Manche sind der Typ organisieren und strukturieren und bei anderen ist das Chaosprogramm, aber funktioniert auch irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, das Chaosprogramm, das ist genauso fein. Also wenn man mit dem Chaosprogramm gut fährt und das Kind das nicht braucht und wir das nicht brauchen, dann ist das auch komplett fein. Nicht immer muss das so super strukturiert abgehen, aber es kann manchmal helfen, gerade wenn man das irgendwie braucht, sich zu organisieren. Meine Tochter, vielleicht ändert sich das noch, aber derzeit würde sie das auch nicht wollen, weil da geht es auch viel um Freiheit und wann möchte ich das machen. Und ja, vielleicht mag ich es dann nach dem Fußballtraining machen. Also bei der könnte ich auch kübeln gehen, aber ich bin auch so eine Person, die das auch nicht, ich strukturiere mir die Sachen zwar, das mache ich schon, das ist auch wichtig in unserer Selbstständigkeit, aber in Wahrheit, ich strukturiere sie mir und dann mache ich sie anders, als ich sie strukturiert habe, weil ich dann doch auf was anderes Lust habe. So bin ich und so ist meine Tochter und trotzdem finde ich es wertvoll zu wissen, wie strukturiere ich es mir prinzipiell, wie kann ich prinzipiell an Sachen rangehen und wie kann ich das organisieren, wenn ich das möchte.
Genau. Ja. Gut, vielleicht gehen wir noch ein bisschen ein auf die Begleitung bei Widerstand, also wenn es einen massiven Widerstand gibt. Ich habe eh schon gesagt, es ist ganz wichtig, den eigenen Weg des Kindes auch zu akzeptieren. Manchmal kommt es auch zu einem Widerstand, weil die Kinder das Gefühl haben, so wie ich es mache, darf es nicht sein. Und es gibt eben Kinder, die können, das habe ich auch in der Praxis schon erlebt, die können sagen, ja, ich brauche eben das ganz langsam, dieses Schnellmachen, weil dann können wir noch was Schönes draußen machen. Das interessiert mich nicht. Für mich ist es leichter, diesen Widerstand zu bewältigen gegen die Hausaufgabe, die ich blöd finde, wenn ich es ganz langsam mache und mich so Schritt für Schritt aufraffe. Und die Eltern daneben fahren schon förmlich aus der Haut, weil sie das nicht mehr aushalten. Aber das Kind weiß irgendwie für sich, wie tue ich jetzt. Ja? Also das heißt, dieses Akzeptieren des Weges ist auch ganz wichtig und zu schauen, gibt es dann überhaupt noch einen Widerstand. Manche Kinder brauchen auch den Nervenkitzel und machen das prinzipiell schneller mal in der Früh.
Wie auch ich.
Okay. Ja, du hast das so gemacht?
In der Früh, in der Straßenbahn zur Schule, immer fast. Oder auch in den Pausen, in den 10-Minuten-Pausen, die ich dann zu Hause nicht habe. Oder auch sehr beliebt, auch komplett etwas anderes, als wir unseren Kindern raten würden, aber nach dem Mittagessen vom Fernseher.
Ja, ich habe Vokabeln nur vom Fernseher lernen können, weil dieses stupide Vokabel auswendig lernen, das hat mich so angeödet, dass ich nebenbei den Fernseher gebraucht habe und dann war, weiß ich nicht, Beverly Hills.
Diese Richterin Sachen, Barbara gell? Salisch war dann mir.
Oh Gott. Du levelst das down.
Alexander Holt. Ja, aber daran sieht man ja schon. Und ich glaube, wenn wir jetzt euch fragen würden, dann würdet ihr auch genau solche Geschichten erzählen, wann ihr eure Hausübungen gemacht habt oder nicht gemacht habt oder ob ihr sie blöd fandet. Oder das ist Ja, das ist halt einfach so. Und das ist, ich finde es auch schön, das mit Humor zu nehmen und sich auch bewusst zu machen, okay, bei uns war es auch nicht anders. Und wir haben das auch so oder so gemacht. Wir fanden es auch blöd.
Genau. Deswegen, wenn ein Widerstand da ist, dann so lustig wie möglich, so schön wie möglich, dann machen wir es uns feiner, indem wir einen Kakao trinken zu dieser blöden Hausaufgabe, die wir alle gerade nicht mögen. Oder zünden uns ein Kerzerl an, wenn die Kinder das mögen. Gerade in der Volksschule zünden sie gern noch selber an. Machen da einfach einen Schmäh, einen Spaß. Oder auch den Älteren hilft es vielleicht einfach, wenn ich sage, weißt du was, ich setze mich jetzt einfach zu dir dazu und trinke meinen Kaffee da und ich mache jetzt auch noch irgendwas für die Arbeit, also vielleicht auch irgendwas tun oder irgendwie, weiß ich nicht, Rechnungen bei Versicherung einreichen oder so, dieses Solidarisieren, dieses gemeinsam machen, das hilft, gemeinsam über diesen Widerstand drüber zu gehen und vor allem den Widerstand anzunehmen. Wenn wir ihnen dann sagen, das bringt dir nichts und das ist jetzt ein Blödsinn und das muss halt sein und da kein, ich überspitze jetzt, aber kein Verständnis dafür aufbringen können, dann fällt es ihnen nicht leichter. Sie brauchen das auch einfach, dass wir sie da verstehen können. Das ist etwas, da habe ich immer sehr kritische Momente in der Praxis, wenn ich Kinder kennenlerne, vor allem jüngere Kinder, wo die Eltern noch dabei sind und die Hausaufgaben führen zu großen Konflikten und sie quälen sich da sehr damit. Mit diesen Widerständen und ich solidarisiere mich mit den Kindern und verrate ihnen, dass ich Hausaufgaben auch blöd finde. Dann tun sich die Eltern da immer sehr schwer, so im Sinn von, oh Gott, jetzt passiert da was ganz Böses.
Wo habe ich mein Kind hingebracht?
Die gibt denen jetzt auch noch recht. Das geht nicht. Manche schütteln dann so den Kopf oder schauen mich so an, ganz
Wirklich?
verzweifelt, so, was tut die jetzt? Aber in dem Fall weiß ich tatsächlich bewusst, was ich tue, nämlich, ich bin authentisch und solidarisiere mich mit Ihnen, um dann mit Ihnen darüber zu sprechen, dass Hausaufgaben aber auch einen Sinn haben, und dass es da etwas, auch gibt, das sich annehmen müssen nennt. Also sprich, auch Anpassung wichtig ist und wie wir da tun können. Es geht ja auch um gewisse Anteile, weil die meisten Kinder haben in dem Alter auch schon ein Verständnis im Sinn von, das muss halt. Also sprich, sie haben einen logisch denkend rationalen Teil, der eh weiß, es führt nichts dran vorbei. Und sie haben halt dann eben auch dieses kleine Widerständchen, das sagt, ah, finde ich blöd, wieso ist das jetzt? Ja, und auch das herausfiltern zu können, ist total wichtig. Über diesen Teil nicht zulassen, unterstützen wir sie nicht, sondern im Gegenteil, es ist wichtig, dass wir den auch annehmen und zulassen können, um quasi über die Annahme dann einen Weg zu finden, wie wir es trotzdem einfach machen können.
Genau, und auch zuhören. Was möchte denn dieser Teil? Das ist Widerständchen, voll süß. Ich glaube, alle Eltern, die ärgsten Kämpfe zu Hause haben, denken sich, was für ein Wort, ein Widerständchen. Dieses Widerständchen auch anzuhören und auch zu fragen, ja, was brauchst du denn, damit es gelingt? Oder was möchte da gesehen oder anerkannt werden? Und oft ist es einfach auch dieses zu viel, gerade bei Jugendlichen, dass es einfach schon wahnsinnig viel ist, dass sie da gerade mit urviel klarkommen müssen, dass es anstrengend ist. Also oft geht es ja da auch wirklich um ein Gesehenwerden, um ein Angenommenwerden, so wie man ist. Also auch, das ist ja dann auch das, was wir in der Praxis machen, dass wir dann eine Anteilearbeit machen oder also mit den Kindern, mit den Jugendlichen arbeiten, aber auch ganz viel mit den Eltern arbeiten in dem Kontext, je nach Alter natürlich auch, geht es auch ganz viel darum, dieses Verständnis zu stärken. Dass ihnen, ich habe das noch nie erlebt tatsächlich, dass ein Widerstand wirklich einfach nur Faulheit ist. In meiner ganzen Berufsjahren kein einziges Mal erlebt, dass ich sage, ja, okay, der Jugendliche ist wirklich faul. Nie. Der Widerstand war immer ein Ergebnis von einem Gefühl, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, es ist mir zu viel, ich werde nicht gesehen, ich bin nicht richtig, wie ich bin. Es war immer etwas drunter. Und das, denke ich, ist auch so wichtig, dass wir eben, dass wir da wertschätzend auf unser Kind draufschauen und ein Verständnis dafür auch kriegen, dass es einfach viel sein kann, dass es schwierig sein kann, dass sie müde sind, dass sie andere Dinge haben, die für sie wichtig sind. Und ich sage immer dieses Bild, sich gemeinsam mit dem Kind in ein Boot setzen. Wir sind gemeinsam in einem Boot. Und nicht, wir stehen am anderen Ufer und rufen dem Kind irgendwas zu, sondern irgendwie müssen wir das jetzt hinbekommen, diese Anpassungsleistung zu vollziehen. Und das sage ich jetzt bewusst, wir. Also dieses Verständnis steckt da drinnen, dieses Verständnis für das Kind zu haben. Ich verstehe, dass es blöd ist.
Genau. Und jetzt kommt eine böse Sache, nämlich wenn unsere Kinder da stark im Widerstand ist, dann ist eines der wichtigsten Dinge, dass wir unseren eigenen Widerstand aufgeben. Ja. Das heißt, wir haben einen Widerstand gegen ihren Weg, wir haben den Widerstand auch gegen ihren Lern- und Entwicklungsweg und vielleicht müssen wir sie einfach loslassen in dem Moment. Sie müssen ihre Erfahrungen machen. Was passiert, wenn ich ohne Hausaufgabe in die Schule gehe? Wie fühlt sich das an, wenn ich auf Basis fehlender Hausaufgaben oder weil ich nichts gelernt habe, eine weniger gute Note habe oder wenn ich sogar nicht genügend habe? Es ist wirklich wichtig, ihnen da ihren Weg zu lassen. Und ich weiß, dass das schwierig ist, vor allem eben auf Basis, so wie du es schilderst, dieses Schulsystems, wo es ja dann am Ende auch um Noten geht. Das können wir alles thematisieren. Aber je mehr wir da im Widerstand sind gegen ihren Weg oder auch gegen ihren Widerstand, desto schlimmer wird's. Und es gibt oft, wenn wir diesen Widerstand verlassen, unsererseits einfach Möglichkeiten oder Kooperationsmöglichkeiten auch mit den PädagogInnen. Es gibt gemeinsame Wege, die gefunden werden können. Und dieses Aufhören, noch mehr Druck hineinzugeben, ist leider unter Anführungszeichen da das Wichtigste und aber auch für Eltern das Schwierigste.
Ja, Druck bringt gar nichts. Ja, Druck erzeugt Gegendruck. In jede Richtung und mehr nicht. Ja. Und ich erlebe das ja auch ganz oft, dass es gar nicht darum geht, dass sie sitzen bleiben oder von der Schule rausgeschmissen werden oder so, also so diese Worst-Case-Szenarien, die wir im Kopf haben, sondern ich habe das tatsächlich auch ganz oft, dass das Kinder sind, die Einser schreiben, die Zweier schreiben. Ja. Gell, also solche Beispiele auch, wo wir wirklich lernen dürfen, locker zu lassen, loszulassen und wie du schon so schön sagst, sie ihren Weg auch gehen zu lassen, uns zu entspannen auch, weil das ja auch wieder dieser Druck, den wir empfinden, könnte man jetzt auch hinterfragen, ob das auch der Druck ist, den die Kinder empfinden sozusagen, ne? Dieser Druck, der auf dem System lastet und wir müssen da nicht unbedingt mittun, wir dürfen da sehr zugewandt unseren Kindern gegenüber bleiben und es gibt einfach wichtigere Dinge, als ob das Kind die 20 Vokabeln gelernt hat oder nicht. Und das Wichtigere ist einfach die Beziehung, die wir zu unserem Kind haben, weil das ist das, was wir brauchen, das ist das, was uns trägt und das ist das, was wichtig ist. Und deswegen, das ist, glaube ich, auch, also wenn ich so überlege, was meine Hauptkritik an den Hausübungen ist, dann ist es wirklich das, dass es so oft zu Streit führt, zu Konflikt führt und dass das dann diese Beziehungsebene wegnimmt, die so, so wichtig wäre, diese zu behalten und diesen zugewandten Blick zu behalten. Auch für die Jugendlichen, gerade auch wenn sie uns wegstoßen in der Pubertät, trotzdem brauchen sie dass da drunter was ein tragfähiges Netz ist. Und wenn ich mir das über Jahre lang mit Konflikten, mit Strafen, mit Druck und so weiter so brüchig mache, dann fehlt das nachher so. Und ich denke mir, dass sie, ich weiß nicht, eben 20 Vokabel gelernt haben, ist das wirklich die Wertigkeit, die wir dem geben? Also auch da hinterfragt bitte, was ist eure Wertigkeit? Was soll Nummer 1 in eurem Familienleben? Und was ist Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5? Und schaut mal, an welcher Stelle die Hausübungen kommen. Oder die schulische Leistung, die da ja auch irgendwie mit dabei steckt.
Genau, es ist Schule, Hausaufgabe und Lernen, gute Noten unter Anführungszeichen es wert, dass wir unsere Beziehung zerstören. Genau. Durch diese anhaltenden Konflikte.
Ich denke mir das so oft, vor allem in Zeiten wie heute. Du hast ja früher hast noch gesagt, okay, eine Matura, also Abitur, ist ganz wichtig, weil dann kannst du studieren und dann wird aus dir was Gescheites. Aber das hält ja einen Blick heutzutage gar nicht mehr stand. Dann brauchen wir uns nur schauen, was HandwerkerInnen verlangen für eine Stunde, wo sie irgendwo hinkommen. Das ist ein veralteter Blick, der heute oft gar nicht mehr stimmt. Also man kann sich auch einmal fragen, was ist denn wirklich das, wovor ich da Angst habe oder was der Worst Case sein könnte. Man kann eine Matura, ein Abitur nachholen mit einer Abendschule, wenn man noch studieren möchte. Es ist selten wirklich alles vorbei. Das sind oft so Schrecken, die wir uns ausmalen, aber die eigentlich einem Realitätscheck gar nicht unbedingt standhalten.
Gar nicht. Und wir sehen ja auch an ganz populären Geschichten, wie Menschen, die schulisch überhaupt nicht bestehen konnten, aber großartige Dinge für sich entwickeln oder ihre stimmigen Lebenswege gehen. Und darum geht es. Das heißt, es geht hier dann bei der Begleitung auch darum, für uns als Eltern eine Antwort auf die Frage zu finden, wie schauen wir denn auf das Leben und auf die Welt drauf und wie betten wir Schule oder schulische Leistung da drinnen ein. Und manche Personen sind einfach, das werden keine SchriftstellerInnen und MathematikerInnen, sondern die sind LandwirtInnen, die sind vielleicht auch TänzerInnen oder vielleicht wären das die grandiosesten ÄrztInnen ever und machen weiß Gott welche komplexen OPs später mal, aber mit Mathe oder Rechtschreibung fangen die nichts an oder fangen sie damals nichts an. Also damals wir dürfen, nix, ja. Ja. Es, das ist der Weg ist damit nicht geschrieben. Ich glaube aber, dass wir mit dem Widerstand oder mit dem Druck, mit dem da so viel Augenmerk drauf zu legen, unseren Kindern für die Zukunft viel verbauen können, weil wir ihnen die intrinsische Motivation zum Lernen nehmen und zum eben Aufgaben machen oder dranbleiben. Deswegen ist auch immer so die Frage, was motiviert mein Kind wirklich? Womit mag es sich beschäftigen? Ich habe einmal ein Kind erlebt, das hat keine Zierzeilen machen wollen. Dieses Begrenztsein und das war, also ist heute eh schon wirklich selten, ja. Aber trotzdem, da war halt wichtig, dass es eine Zierzeile gibt, wo auch immer sie diese Lehrerin noch ausgegraben haben. Auf jeden Fall. Hochwertend, jetzt kriege ich dann voll böse E-Mails wahrscheinlich. Oh, Barbara, Entschuldigung.
Zierzeilen sind wichtig für die und die Kompetenz.
Ja, so. Auf jeden Fall, das Kind wollte nicht und konnte nicht. Und das hat einfach dann immer die Mama gemacht und die Lehrerin war zufrieden. Aber das Kind hat so schöne Tiere gemalt.
Ja.
Ja,
wo und ich die denk, durften nicht in die Zierzeile. Ich dachte, in die Zierzeile darf man, also man darf da auch nicht malen, was man möchte. Ich weiß nicht, kennen alle noch Zierzeilen? Also Zierzeile ist doch unter einem Text oder so, den ich geschrieben habe, mache ich eine Zeile und die gestalte ich irgendwie kreativ. Aber scheinbar darf ich sie nicht kreativ gestalten, sondern es gibt genau, weil ihr könnt ja auch Tiere in die Zierzeile malen.
Ja, aber die wollte einfach keine Zeile. Ein Blatt hat vollkommen gereicht. Ne? Muss ich da jetzt irgendein Tier da reinfitzeln in diese blöde kleine Zeile? Nein.
Ja.
Also
da
es ist so.
Sinn, ja.
Ja? Mhm. Also insofern, diese Brille wollen wir jetzt auch ein bisschen mitgeben und aufsetzen. Wo hat mein Kind seine Talente? Vielleicht darf ich dann auch einfach beruhigt sein, wenn gewisse Dinge einfach noch nicht so sind. Welche Haltung möchte ich meinem Kind vermitteln, auch zu schulischen Leistungen oder zu Noten? Welches Vertrauen habe ich auch in den Weg meines Kindes? Ja, wenn es jetzt gerade nur mit viel Widerstand und Druck und Stress und Konflikten und Beziehungsbrüchen geht, dass mein Kind lauter Einser hat, ist es dann tatsächlich der Weg und so wichtig? Oder darf mein Kind einen anderen Weg gehen und ich habe einfach mal Vertrauen darin, dass es seinen Weg gehen wird.
Mhm. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schöne Worte. Ich bin noch gerade mal in nicht gegangen, ob es noch irgendwas gibt, aber ich denke, es ist abgeschlossen, es ist rund.
Ich
werde E-Mails bitte direkt an Patricia.
Ja. Die nehme ich heute, die Barbara kann nichts dafür.
Ich bin angepasst, ich kann überhaupt gar nichts dafür.
Heute habe ich ein paar Sachen, gell, die zu E-Mails führen könnten. Oh oh. Na gut.
Oh. wir machen es wieder gut, wenn ihr möchtet, bei einem gemeinsamen Adventfrühstück, zu dem wir euch gerne einladen möchten. Also wenn ihr uns kennenlernen wollt, wenn ihr und sozusagen live erleben wollt. Es ist online, das Frühstück, aber trotzdem sieht man sich und wir sind da und ihr seid hoffentlich da und wir können gemeinsam frühstücken, Kaffee trinken, Tee trinken, was auch immer tun und uns einfach kennenlernen und sehen. Wir werden ein bisschen das Jahr reflektieren, zurückschauen, wir werden ein bisschen vorschauen. Ich freue mich so drauf, euch kennenzulernen und auch zu erfahren, was sind so Themen, die euch interessieren. Habt ihr vielleicht Wünsche fürs nächste Jahr? Wo darf es hingehen? Was bewegt euch? Also es soll so ein voll gemütliches, besinnliches, ein Innehalten vor dieser stressigen Adventszeit sein, ein gemeinsames Adventzeit. Das habe ich auch dieses S eingebaut. In Österreich ist es die Adventzeit. Und das Ganze findet statt am 29. November, das ist ein Samstag, von 10 bis 11.30 Uhr. Den Link, es wird ein Zoom-Link sein zu dem Adventfrühstück, den stellen wir euch in die Shownotes, den findet ihr dort. Ihr dürft einfach kommen, ihr dürft ihn mitbringen, ihr dürft eure Kinder mitbringen, die dürfen vom Bildschirm herumturnen, die dürfen uns auch kennenlernen. Also wir sind da ganz offen und locker und freuen uns einfach auf ein gemeinsames Frühstück mit euch.
So ist es. Dann freuen wir uns auch, wenn ihr uns auch liebevolle E-Mails schickt nach dieser Folge. Auch die nehmen wir. Könnt uns auch gerne weiterempfehlen und die Folge teilen. Aus welcher Stimmungslage auch immer heraus, da freuen wir uns. Und ja, wünschen euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Baba.